Ja, das ist das Thema des heutigen Gottesdienstes. Ich habe das genannt, das besondere Kennzeichen von Gottes Herrlichkeit. Ich predige sowieso immer ein bisschen zu lange und ich kann bestimmt nicht umfassend über die Gottes Herrlichkeit sprechen heute. Aber ich möchte ein ganz besonderes Wesensmerkmal herausarbeiten, das deutlich wird, wenn man sich in der Bibel damit befasst, wie was über die Herrlichkeit, über die Majestät, über die Hoheit Gottes ausgesagt wird. Und da kann man eigentlich fast jedes beliebige Kapitel aus der Bibel nehmen. Ich habe mich entschieden, Psalm 8 mit uns zu lesen und durchzugehen, denn das Hauptthema von Psalm 8 ist die Herrlichkeit Gottes. Psalm 8 macht eine Vorbemerkung, es ist nicht in allen Bibeln so drin, aber in vielen Bibeln ist da eine Vorbemerkung drin, dem Vorsänger auf der Gittit. Ich weiß nicht, was eine Gittit ist, ich vermute mal, das ist ein Instrument, ein Psalm Davids. Aber dass hier jetzt diese Vorbemerkung gemacht wird, daraus können wir sehen, dass es bei dem Psalm, der dann anschließend kommt, nicht um eine theoretische Abhandlung handelt, sondern es ist ein Lied, das ist ein Anbetungstext, ein Anbetungslied. Das heißt, es geht um Dichtung, Anbetung, Emotionen. Ich kann das hier auf der Kanzel nicht wiedergeben, das möchte ich auch nicht zumuten, deswegen wird das Ganze sich hier theoretisch anhören, also behaltet im Hinterkopf, eigentlich geht es hier um Anbetung, um Emotionen, um Lieder, also keine theoretische Abhandlung, aber dennoch kann man aus dem Text Dinge entnehmen, die, oder in dem Text die Art, wie Gott herrlich ist, wie sich seine Majestät äußert, deutlich, und das möchte ich mit uns zusammen erarbeiten. Ich muss mal gucken, wie ich hier jetzt die nächste... Ist das ein Intelligenztest? Kannst du mal... Ah, danke schön. Also, wir haben hier die ersten und den letzten Vers. Psalm 8 wird eingerahmt von einer Aussage über die Herrlichkeit Gottes. In Vers 1 lesen wir, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, kommt dann am Ende nochmal. Das heißt, wie ein Sandwich ist von beiden Seiten der ganze Psalm eingepackt in den Hinweis auf die Herrlichkeit, auf die Hoheit Gottes, sodass wir davon ausgehen können, dass alles, was dazwischen ist, die Verse, die wir gleich noch betrachten werden, auch genau mit dieser Herrlichkeit Gottes zu tun haben. Und einmal wird hier durch den ersten Begriff Herr, ist das Wort, was hier gebraucht wird, ist Yahweh. Das heißt, hier wird auch Gott angesprochen mit dem höchsten Namen, der über alle Namen ist, nämlich Yahweh, ich bin der ich bin. So hat sich Gott selber in Exodus 3, Vers 14 genannt. Dieser Begriff wird hier gebraucht. Das heißt, David betet hier Gott in seiner Größe und seiner Herrlichkeit an. Und das ist auch das Ziel des Psalms 8, dass wir die Hoheit Gottes erkennen und ihn preisen. Nun wollen wir uns gleich in die Verse hineinbegeben. Ich jedenfalls habe zu fast jedem Begriff irgendwelche Assoziationen. Ihr vielleicht auch. Ich weiß nicht, was ihr mit Herrschaft, Herrscher assoziiert. Ich arbeite seit ein paar Jahren in Dresden und wenn ich das Wort Herrscher höre, dann denke ich an dieses Reiterstandbild von August dem Starken. Kennt vielleicht jemand von euch? Das ist für mich der Inbegriff von Herrschaft, von Majestät. Der hat ein Pferd, das ist so muskelgepackt, dass es kaum laufen kann. Alles in Gold. Hier wird symbolisiert Autorität, Stärke, Macht, Reichtum, großer Krieger. Und wenn wir jetzt in den Psalm hineingehen, in Vers 2, da muss ich doch mal gucken. Psalm Vers 2. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet, um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Jetzt kommt hier ein ganz erstaunlicher Kontrast. Es ist von der Größe, von der Herrlichkeit Gottes die Rede und auf einmal tauchen hier Kinder und Säuglinge auf. Ich habe noch kein Reiterstandbild gesehen oder keinen großen Krieger gesehen, der sich zusammen mit irgendeinem Baby präsentiert oder mit einem Säugling. Das heißt, wieso kommen hier plötzlich wo Yahweh angesprochen wird, wieso kommt hier plötzlich Kinder ins Spiel und was haben die hier zu suchen? Das ist ganz anders, als sich sonst Herrschaftlichkeit präsentiert und Gott beschützt nicht nur die Kinder, sondern er benutzt sie. Das heißt hier, aus dem Mund von Kindern hast du ein Lob bereitet, um deiner Bedränger willen, um den Feind zu Schweigen zu bringen. Offensichtlich werden die Kinder hier gebraucht, die tun etwas. Nämlich durch das, was aus ihrem Mund kommt, bringen sie die Feinde Gottes zum Schweigen. Das finde ich persönlich ganz gewaltig, wie so ein Baby, wie so ein Kind. Und Gott könnte mit Sicherheit seine Feinde alleine bewältigen. Anders als wir ist Gott allmächtig. Wir haben Probleme mit unseren Feinden. Wir schlafen nachts vorher nicht ruhig oder bei Anblick mancher Dinge, die uns Stress machen, kriegen wir gleich einen Herpes. Gott hat das alles nicht. Gott kann mit seinen Feinden machen, was er will. Er ist allmächtig. Und doch benutzt er Kinder und Säuglinge im Kampf gegen die Feinde. Und das ist meines Erachtens genau das besondere Kennzeichen von der Herrlichkeit Gottes, dass sie das Kleine und Schwache einbezieht. Das tut kein anderer Herrscher auf diesem Planeten. Die suchen sich immer die stärkste Mannschaft zusammen. Gott tut das nicht. Gott bekämpft oder bezieht das Kleine, das Schwache mit ein. Ein Säugling ist klein, hilflos, schutzbedürftig, wird selten mit Weisheit und assoziiert. Und doch, Gott gebraucht ihn, um sein Reich zu bauen. Und das ist genau dieses Merkmal, die Einbeziehung des Kleinen und Schwachen. Und das zieht sich durch die gesamte Bibel durch. Von 1. Mose bis hin in der Offenbarung finden wir dieses Thema immer wieder. Die Einbeziehung des Kleinen, des Schwachen, des Hilflosen in das Regiment Gottes, in das Aufbauen seines Reiches. Und jetzt gehen wir mal in den Text weiter. Verse 3 und 4 bitte. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch? Auch hier wieder dieser große Kontrast. Hier wird zunächst anhand der Schöpfung beschreibt David die Größe Gottes. Und er benutzt hier den, wie ich finde, sehr schönen Ausdruck, das Werk deiner Finger. Das heißt, wenn jemand was mit dem Finger macht, ist es für den, der das tut, relativ wenig Arbeit. Wenn man richtig viel Arbeit hat, dann setzt man seinen gesamten Körper, seinen ganzen Arm, alles ein. Aber hier steht mit dem Werk deiner Finger, das heißt einfach Schnipp, hat Gott Mond und Sterne gemacht. Und wir dürfen uns sicher sein, dass auch David damals schon, die Menschen damals schon wussten, dass dieser kleine Punkt am Himmel oder der kleine Mond, dass der in Wirklichkeit riesig ist. Also wir müssen nicht denken, dass David hier die Größe des Universums unterschätzt hat. Auch damals war schon klar, ein Berg, der von Weitem klein aussieht, wenn man näher rankommt und den besteigt, dann ist der riesig. Das heißt, David war völlig klar, was für ein riesiges Universum Gott geschaffen hat. Und wenn er den Ausdruck braucht, das Werk deiner Finger, dann macht er deutlich, wie riesig, wie groß Gott ist. Dass er sogar einen Stern von Milliarden Kilometern Durchmesser oder Millionen Kilometer Durchmesser mit dem Finger erschafft. Und das wirft natürlich eine Frage auf. Nämlich, was ist der Mensch, dass du ihn angedenkst? Denn jeder, der sich selber mal ehrlich betrachtet oder auch seine Bekannten betrachtet, der sieht natürlich, dass der Mensch schwach ist, klein ist, verwundbar ist, verletzlich ist, wollen viele Menschen nicht wahrhaben, aber die Wahrheit ist das. Wenn ich zum Beispiel mal richtig Zahnschmerzen habe, dann sagt meine Frau zu mir, na siehste, so schnell wird der Philosoph zur Kreatur. Und das weiß sicher jeder von uns, dass wir ganz schnell an unsere Grenzen kommen, ganz schnell auch Schwäche erleben. Und das Erstaunliche ist, dass hier Gott nicht nur an den Menschen gedenkt, also David drückt das so aus, dass du an den Menschen gedenkst. Aber wie sieht dieses Gedenken aus? Dieses Gedenken ist mehr als nur an ihn denken, sondern das ist als Einbeziehen in seine Herrschaft. Lesen wir mal weiter, Verse 5 bis 8. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Schafe und Rinder allesamt, dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles, was die Pfade der Meere durchzieht. Also hier kommt eine sehr, sehr detaillierte Aufzählung, um das zusammenzufassen. Gott hat den Menschen über die Schöpfung gestellt oder hat ihn erlaubt, die Schöpfung zu regieren. Also Gott regiert sein Reich durch den Menschen. Das wird auch nicht nur an dieser Stelle deutlich, auch in der Schöpfungsgeschichte sagt Gott ja, macht euch die Erde untertan. Gott stellt den schwachen, empfindlichen, verwundbaren Menschen an die Spitze seiner Schöpfung und lässt ihn seine Schöpfung regieren. Auch hier wieder dieses Kennzeichen von Gottes Majestät, von Gottes Hoheit, Einbeziehen des Schwachen und des Kleinen und Geringen in sein Reich. Und das ist hier, denke ich, die Hauptaussage der Verse 5 bis 8. Und Gott ist diese Schwachheit wichtig. Also die Schwachheit ist nur nicht etwas, womit Gott fertig wird, sondern Gott gebraucht die Schwachheit. Also er sagt ja auch zu Paulus, Lass dir meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet für uns, dass wir auch, wenn wir, ich weiß nicht, wie es euch mitunter geht, ich fühle mich immer winzig klein und schwach und denke auch, wenn ich dann so, oder wenn ich mal auch so Büchertische sehe bei Kaufland, bauen dann manchmal Christen die Bücher auf und dann denke ich, oh, was für eine kleine Gurkentruppe. Und doch wirkt Gott gerade durch die Kleinen, durch die Schwachen. Ich las neulich in einem Buch, ich bin nicht so der große Leser, deswegen habe ich aus dem Buch nur 2 Seiten gelesen, aber in dem Buch ging es darum, um die Wirksamkeit von Gebet. Und da wurde mal so analysiert oder betrachtet, welche Gebete sich als besonders wirksam erwiesen haben. Und die wirksamsten Gebete waren die, die in ganz totaler Hilflosigkeit gesprochen worden sind. Wenn jemand wirklich merkt, ich bin an meinen Grenzen, das kann ich auch von mir persönlich bezeugen, wenn ich so bete, wenn ich mir klar ist, ich bin mit meinem Latein am Ende, ich weiß einfach nicht mehr weiter, ich habe jetzt keine Idee mehr. Das sind oft Gebete, die Gott in besonderer Weise erhört. Und manche andere Gebete, wie, oh, ich habe das alles im Griff, aber es wäre nicht schlecht, wenn ich noch deinen Segen hätte. Solche Gebete werden häufig nicht erhört. Das heißt Hilflosigkeit. Unsere Hilflosigkeit ist Gottes Stärke. Durch unsere Hilflosigkeit kann Gott in besonderer Weise wirken. Und ich persönlich glaube, dass Petrus zu keiner Zeit weniger nützlich war, als er meinte, damit seinem Schwert in der Gegend rumfuchteln zu müssen. Gott kann also das Schwache brauchen. Und das soll auch ein Trost für uns heute sein, dass wenn wir uns schwach fühlen, wenn wir denken, ich kann doch gar nicht reden, wie soll ich denn Herrn Professor was von Jesus erzählen? Ich bin doch so ein kleines Lichtchen. Gott kann diese Schwachheit gebrauchen. Das Einzige, was wir tun müssen, ist das bisschen, was wir haben, einzubringen. Und warum ist das so? Einmal ist das Einbeziehen des Schwachen ein Wesensmerkmal von Gott. Das ist seine Art. So äußert sich seine Herrlichkeit. Aber es macht auch die Ehre Gottes größer. Gott ist seine Ehre wichtig. In Jesaja 48, 11 spricht Gott zum Haus Jakob und sagt, ich will meine Ehre keinem anderen geben. Also Gott lässt sich seine Ehre nicht nehmen und wehe dem, der das tut. Gott, durch das Einbeziehen des Schwachen wird die Ehre Gottes größer. Das kann man sich auch vorstellen, dass es zum Teil oder dass es einfach ein größerer Sieg ist, wenn man mit einer kleineren, schwächeren Mannschaft gewinnt. Jeder Bundestrainer, der jetzt bei der WM mitmachen soll, sucht sich die besten Fußballspieler des Landes aus und gewinnt. Und wenn er das tut, sind sie alle am Wedeln und sagen, wunderbar, toller Trainer. Aber stellt euch mal vor, jetzt würde jemand sich vor Kaufland so eine Gurkentruppe zusammensuchen, die trainieren und auch die WM gewinnen. Dann würde man noch mehr denken, meine Güte, was für ein Trainer. Oder wenn jemand die Tour de France mit so einem billigen Aldi-Fahrrad gewinnen würde. Das wäre doch unglaublich. Da würde die Ehre dessen, der diesen Sieg erringt, umso größer. Und das ist die Wesensart Gottes. So ist Gott. Er möchte seine Ehre sich nicht nehmen lassen. Und das wird an vielen, vielen Stellen der Bibel deutlich. Ich musste mich, das nächste Folie bitte, auf wenige Texte beschränken. Ich bringe mal hier einen in Richter 7, 2, Vers 7. Das kennt ihr sicher alle, diese Begebenheit. Da steht das, also geht das Volk zum Krieg und da sprach der Herr zu Gideon, das Volk, das bei dir ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in seine Hand geben könnte. Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich gerettet. Das ist unser Problem. Wenn wir aus unserer Kraft heraus etwas zustande bekommen, dann sind wir ganz schnell dabei und loben uns oder uns gegenseitig und sagen, wir haben das gemacht. Mein Schwager, als er noch ganz klein war, sagte immer, wenn die wohnten in der Nähe von Köln, den Kölner Dom, den habe ich gebaut. Da war er noch ganz klein. Wir neigen dazu. Und Gott macht hier etwas ganz Erstaunliches. Kein Stratege würde das machen. Kein Stratege würde aus einer Mannschaft von 32.000 Leuten nach ganz geradezu militärstrategischen Gesichtspunkten die Mannschaft dezimieren. Hier findet ja ein Auswahlverfahren statt, das militärisch gar keinen Sinn macht. Ihr kennt sicher den Text, die 300 sind die, die auf eine bestimmte Weise Wasser trinken. Das hat nun definitiv nichts mit Kampfkraft zu tun und kein normaler Feldherr würde sagen, oh, ich habe 32.000 Mann, ich schicke mal 30.000 nach Hause und mit 300 mache ich dann mal weiter. Das würde kein normaler Feldherr, kein Herrscher würde das machen. Und warum macht Gott das hier? Damit der Mensch sich nicht mit sich selber rühmt, dass die Israeliten nicht sagen, oh, wir haben die Midianiter geschlagen. Sondern Gott möchte die Ehre für sich behalten. Und dieser Kampf wird ja nicht durch die Israeliten gewonnen, sondern er wird durch Gott gewonnen. Das heißt, Gott Gott ist seine Ehre wichtig und durch die Einbeziehung des Schwachen wird auch die Ehre umso größer, die er hat. Jetzt könnte man denken, ja, Gott hat die Ehre, was haben wir? Wir haben etwas Wunderbares, nämlich bei jedem Kampf, auch bei geistlichen Kämpfen, die Gott kämpft, bekommt er die Ehre und wir bekommen den Sieg. Das ist sozusagen, wie es funktioniert. Ja? Immer dann, wenn Gott einen Kampf gewinnt, mit einer ziemlich schwachen Gruppe, bekommt die Gruppe den Sieg. Das war auch vor Jericho nicht anders. Da wurde ja, die Stadt wurde ja nicht eingenommen mit irgendwelchen besonderen Waffen, sondern die wurde eingenommen mit Leuten, die mit ihrer Posaune da 7 Tage rumgezogen sind. Und am Ende hat Gott die Mauern fallen lassen und den Sieg den Israeliten geschenkt. Gott hätte auch die Stadt schon vorher platt machen können, dann wären die gekommen und alles nur Staub und Asche. Wunderbar. Hat er nicht gemacht. Warum nicht? Weil er uns einbeziehen möchte. Gott möchte, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Wir haben mit unserem natürlichen Sinn können wir Gott nicht wahrnehmen. Wir können Gott nur wahrnehmen, wenn wir ihn am Werke sehen. David sieht den Meister am Werk, wenn er die Himmel betrachtet und den Mond sieht. Und auch wir können die Herrlichkeit Gottes erleben, wenn wir uns mit einbeziehen lassen. Und das ist das, was er möchte. Wir können noch so klein und noch so schwach sein. Er möchte, dass wir mit ansehen, dass wir Zuschauer werden, wie er wirkt. Und manchmal muss Gott eben die Kraft reduzieren. Er muss seine Mannschaft kleiner machen, damit deutlich wird, wer er ist. Und das kann auch, zumindest kann ich das für mich persönlich sagen, auch mal wehtun. Ich glaube, dass Gott auch mit uns Menschen, zumindest mit mir manchmal, genau das Gleiche macht. Er reduziert meine Kampfkraft. Manchmal, wenn ich bestimmte Dinge vorhabe oder wenn ich denke, jetzt kommt der große Vortrag dienstlich oder so weiter, dann kann es schon mal passieren, dass Gott mich klein macht. Dass Gott sozusagen meine scheinbaren Kräfte reduziert und sozusagen auch mit mir das tut, was er mit den Israeliten macht, nämlich mich von 300% Power auf 0,3% runterbrechen durch Dinge, das kann Kopfschmerzen, das kann irgendwas sein. Manchmal merke ich richtig, wie Gott meine Kampfkraft schwächt, damit ich sehen kann, nicht ich bin hier am Werk, sondern Gott ist am Werk. Das tut immer weh, wenn das passiert, aber wenn ihr in so einer Situation seid, wenn jemand von euch in so einer Situation ist, dass er sich von Gott, dass er sich klein fühlt, dass er sich geschwächt fühlt, dass er denkt, ich kann das nicht, das macht nichts. Gott kann gerade dann in besonderer Weise wirken und kann gerade diese Schwäche in ganz besonderer Weise brauchen. Und das hat natürlich auch Implikationen, wie wir mit Schwachen in der Gemeinde umgehen. Wenn Gott das Schwache einbezieht, dann wollen wir nicht immer gleich nur die Besten aussuchen, sondern wir wollen auch das Vertrauen haben, dass Gott mit den Schwachen zum Ziel kommen kann. Psalm 8 hat aber noch eine weitere Dimension. Wir gehen nochmal zurück. Die nächsten Verse bitte. In die Verse 4 bis 7. Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Hier ist noch eine zweite Dimension. Einmal das, was ich eben sagte, Gott bezieht uns Menschen, das ist auch heute noch so, in sein Wirken ein, aber einige Formulierungen, insbesondere hier die Formulierung Sohn des Menschen, die lässt aufhorchen. Denn wir wissen alle, Jesus selber hat sich genau so bezeichnet. Jesus hat sich als Sohn des Menschen oder als Menschensohn bezeichnet. Das heißt, es ist möglich, auch wenn David das eventuell nicht voll bewusst war, dieser Psalm ist auch eine Prophetie auf Jesus hin. Dieser Psalm spricht von Jesus. Auch dieses, alles hast du ihm unter die Füße gelegt, wird später von Paulus im Korintherbrief aufgegriffen und auf Jesus bezogen. Das heißt, Psalm 8 spricht hier nicht nur vom irdischen Menschen, sondern auch, vielleicht sogar in ganz besonderer Weise, von dem, der noch kommen wird, nämlich vom Sohn Gottes. Und was ist der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Und das heißt, Psalm 8 weist, zumindest können wir das jetzt rückwirkend zu sehen, eindeutig auf Jesus hin. Einmal, weil er sich selber so bezogen hat und zum anderen, weil es einen Text gibt, der ein bisschen ähnlich ist. Und auf den Text hat sicherlich auch Jesus sich bezogen, wenn er sich Menschensohn nannte. Das nächste bitte. Nämlich in Daniel 7, 13 bis 14. Und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, hier derselbe Begriff, und er gelangte bis zu den Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker und Stämme und Sprachen dienten ihm. Hier ist nicht vom normalen, natürlichen Menschen die Rede, hier ist vom Messias die Rede, hier ist, können wir rückwirkend eindeutig so sehen, von Jesus die Rede. Das heißt, und auch hier sehen wir dieses Erheben. Jesus wird erhoben, wird hochgehoben und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. So ähnlich wie auch im Psalm der Mensch hochgehoben wird und nur weniger gering als die Engel gemacht. Das heißt, hier ist eindeutig von Jesus die Rede. Und Psalm 8, wissen wir, ist später wirklich geschehen. Psalm 8 ist passiert. Und das eine Begebenheit, wo das geschehen ist, habe ich hier mal, nächste bitte, herausgeschrieben. Und Psalm 8 ist aus meiner Sicht passiert, als Jesus nach Jerusalem eingezogen kam. Das habe ich jetzt hier nicht immer auf den Bibelversen mit drauf, aber ihr wisst alle, dass Jesus nicht auf so einem Pferd kam, wie August der Starke hatte, muskelbepackt und in Gold, sondern er kam auf einem kleinen, schwachen Esel. Auch hier sieht man wieder dieses, die Wesensart Gottes, sein Wesen, das Kleine, das Schwache, das Unbedeutende einzubringen. Jesus hätte sicherlich keine Mühe gehabt, sich ein super Pferd zu beschaffen. Aber nein, er nimmt einen kleinen, schwachen Esel und dann wirkt er trotzdem mächtige Wunder. Er heilt Blinde und Lahme. Und als aber die obersten Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder im Tempel riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids. Da wurden sie entrüstet und sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Jetzt wird also Jesus hier angeklagt. Und die Pharisäer, die wollen ja nicht wissen, ob Jesus akustisch hören kann, sondern was sie meinen ist, sie meinen nicht, hörst du, was diese sagen, sondern sie meinen, du hörst doch, was diese sagen. Wieso gebietest du ihnen nicht an Einhalt? Denn wenn die Kinder singen, Hosianna, dem Sohn Davids, dann preisen sie letztendlich den Messias. Denn allen war damals bewusst, dass der Messias aus dem Geschlecht Davids kommen würde. Und jetzt kommt aus meiner Sicht das geradezu Unerhörte, dass Jesus daraufhin einfach nur sagt, ja, dieses Ja, dass Jesus sagt, also auf diese Anschuldigung hin oder auf diesen Vorwurf, warum gebietest du den Kindern nicht zu schweigen? Dieses Ja. Und dann das Zitat aus dem Mund, Psalm 8, Vers 2 wird hier zitiert, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet. Das ist geradezu unerhört, phänomenal, was Jesus hier sagt. Nämlich, damit sagt er, ich bin Gott. Denn im Psalm 8, Vers 2 dieser Vers, das aus dem Mund der Mündigen, Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet, ganz eindeutig auch Jahwe bezogen. Das ist Gott, Gott selber, der hier von den Kindern gelobt wird. Und wenn Jesus das Lob dieser Kinder annimmt und sagt, ja, das ist recht so, dass sie das sagen, das ist in Ordnung, dann sagt er damit, ich bin Gott. Das heißt, Jesus ist dieser Herrscher, von dem wir eben im Psalm 8 gehört haben. Dieser Herrscher, dieser herrliche, hocherhobene Herrscher, das ist Jesus. Und das wird hier in diesem Vers deutlich. Und Psalm 8 passiert hier. Hier wird durch Kinder, die im Tempel sehen, was Jesus wirkt, wird er gelobt und gepriesen. Und von den Feinden Gottes, den Pharisäern, die hier einen Vorwurf machen, hört man auch am Ende, bis zum Ende dieses Kapitels nichts mehr. Das heißt, tatsächlich passiert das hier, dass Kinder Jesus loben und die Feinde Gottes zumindest vorerst schweigen. Das heißt, Psalm 8 wird richtig Realität. Und Jesus ist aber nicht nur der Herrscher, von dem im Psalm 8 die Rede ist. Er ist zugleich, weil er sich auch, sehen wir daran, dass er sich Sohn des Menschen bezeichnet, er ist zugleich auch schwach. In Jesus ist Gott schwach geworden. Gott wirkt durch das Kleine und Schwache. Und das ist das Erstaunliche. Um in besonderer Weise wirken zu können, hat er sich selber ganz besonders klein und schwach gemacht. Jesus ist Herrscher einerseits und gleichzeitig ist er in Schwachheit und Hilfsbedürftigkeit gekommen. Er ist nicht auf einem Streit rausgekommen, sondern auf einem Esel. Er kam auch nicht in irgendeiner Pracht, sondern als kleines Baby in so einem Holzkasten auf die Welt und hat sich selber besonders schwach gemacht. Und er hat immer die Schwachen auch in sein Wirken mit einbezogen. Das ist die Wesensart auch Jesu. Die Wesensart Gottes ist gleichzeitig selbstverständlich auch die Wesensart Jesu. Das sehen wir praktisch durch das gesamte Neue Testament hindurch. Beispielsweise, wenn dieser kleine Junge mit seinen paar Broten und Fischen kommt und Jesus wirkt etwas Großes daraus. 5000 Leute werden satt und Jesus hätte auch ohne diese zwei Fische und ohne die Brote mit Sicherheit diese Leute sättigen können. Es ist nicht so, dass er nicht in der Lage wäre, auch ohne diesen kleinen Beitrag zu agieren, sondern er hat das mit einbezogen. Er hat diesen kleinen Jungen, der eigentlich nichts zu bieten hatte, außer eben so einen alten Fisch in der Tasche, hat er benutzt oder hat ihn mit eingebunden, zu sehen, wie Jesus wirken kann. Und das gilt auch für uns heute, wenn wir denken, wir haben nicht viel. Ich habe nur so 2 Brote und 2 Fische, ich habe nicht viel zu bieten. Ich bin nicht der große Redner, ich bin jetzt nicht der große, was weiß ich. Das macht nichts. Das Einzige, was wir tun müssen, ist die Bereitschaft mitbringen, das bisschen, was wir haben, einzubringen. Das macht Jesus auch im Gleichnis von den Talenten deutlich. Da wird einer getadelt, weil er nur ein Talent hatte und dachte, ach, das soll ich mit dem kleinen Ding anfangen. Und hat das einfach eingegraben und sich um nichts gekümmert. Und dann war nachher der Vorwurf, wenn es wenigstens zur Bank gebracht hätte und das Zinsen gemacht hätte. Und das ist das, was Gott möchte. Er erwartet nichts Großes. Wir brauchen nicht mit dem Schwert da irgendwas zu bewirken. Aber das kleine bisschen, was wir haben, das möchten wir bitte einsetzen. Und Gott kann Großes machen. Und er kann nur daraus Großes machen. Gott ist nicht bereit, aus einem mächtigen Menschen einen noch mächtigeren Menschen zu machen. Sondern Gott nimmt das Kleine und Geringe und baut damit sein Reich und bezieht das mit ein. Und wenn man so schwach ist, dass man nichts tun kann, dass man überhaupt nichts machen kann, nicht mal mehr bei Kaufland am Büchertisch sitzen, dann kann man immer noch eines tun. Man kann, oder auch gerade wenn man schwach ist, kann man Gott loben und preisen. Und das haben wir schon im Psalm 8 gesehen, das Lob Gottes, dadurch können gewaltige Dinge geschehen. Durch das Lob von Kindern und Säuglingen bringt Gott seine Feinde zum Schweigen. Das heißt, das Lob Gottes ist eine gewaltige Kraft. Und das gilt nicht nur für Kinder, das gilt auch für uns Erwachsene. Wenn wir uns mal den nächsten Text anschauen, 2. Chronik 20, da ist ein Beispiel aus dem Alten Testament in diesem Fall wieder, wie Lob wirken kann. Und er, in dem Fall ist Josaphat gemeint, beriet sich mit dem Volk und stellte die, welche im heiligen Schmuck dem Herrn singen und ihn preisen sollten, im Zug vor die gerüsteten Krieger hin, um zu singen. Und als sie anfingen mit Jauchzen und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter, Moabiter und die vom Bergland Seir, die gegen Juda gekommen waren. Sie wurden geschlagen. Hier sieht man, das Lob Gottes hat eine enorme Power. Das setzt Kräfte frei. Kein Stratege würde seine Krieger nach hinten stellen und seine Priester nach vorne. Die Priester sind militärisch gesehen ja relativ schwach. Normalerweise, ich kenne das nur so aus so Sandalenfilmchen im Fernsehen, kommen immer die Kräftigsten zuerst und die stürzen dann auf die Kräftigsten der Gegenmannschaft und krachen die erstmal aneinander. Und die Schwachen stehen hinten und der Regent steht noch weiter hinten, damit ihm gar nichts passiert. Und hier ist das genau andersrum. Ne? Die Schwachen kommen zuerst. Und die Krieger kommen hier überhaupt nicht zum Einsatz. Als die Schwachen, also militärisch gesehen schwachen Priester, anfingen zu loben und zu preisen, da wurde bereits der Sieg erzielt. Auch hier wieder, Gott bekommt die Ehre, denn das haben ja die Krieger gar nicht gemacht. Die Krieger, von denen ist hier gar nicht mehr die Rede. Die stehen irgendwo da hinten mit ihren Schwertern. Und Gott hat diesen Kampf gewonnen auf das Loben und Jauchzen derer hin, die vorne in der ersten Reihe standen. Und das ist etwas, was mir persönlich in letzter Zeit immer wichtiger wird, auch wenn ich nichts zu bieten habe, mit Migräne im Bett liege oder was auch immer. Ich kann Gott immer loben und preisen für das, was er ist. Und dieses Lob und dieses Erfreuen an Gottes Größe kann Gott in gewaltiger Weise benutzen und gewaltig dadurch wirken. Und das ist auch das, was er, denke ich, von uns möchte. Gott möchte, dass wir ihm die Ehre geben und dafür bekommen wir den Sieg. Und ich denke, der größte Sieg, der im ganzen Universum vollbracht worden ist, ist der Sieg Jesu über die Sünde und über den Tod. Und hier, dieser Sieg ist in ganz besonderer Schwachheit vollbracht worden. Die Leute, die ihn kreuzigten, sagten, steig doch runter vom Kreuz, schick doch deine Engel, zeig doch deine Kraft. Gott tut das nicht. Dieser Sieg, der wurde in allergrößter Schwachheit und Verwundbarkeit gewonnen. Und diesen Sieg, den bekommen wir. Aber die Ehre dafür, die gehört Gott. Denn er hat sich selber schwach und verwundbar gemacht. Es ist sein Wesen, durch das Schwache zu siegen. Und er hat sich selber so schwach und so klein und so verwundbar gemacht, wie kaum jemand sonst. Und er wurde getötet am Kreuz und hat einen Sieg erlangt, den er uns schenkt. Und ich denke, dieser Sieg, den schenkt er uns auch heute noch. Jeder, der möchte, dass auch Jesus für ihn gestorben ist, kann das annehmen. Der Kampf ist schon gekämpft, in aller Schwachheit gewonnen worden und die Ehre dafür gehört Gott und der Sieg ist unser und wir dürfen uns darüber freuen und wir sollten nicht versäumen, Gott dafür die Ehre zu geben. Seit einiger Zeit mache ich das wirklich so, dass ich jeden Tag Gott danke dafür, dass er sein Leben für mich gegeben hat und das ist richtig so und das würde ich auch gerne so an euch weitergeben, einfach als Take-Home-Message. Gott ist groß, seine Herrlichkeit bezieht uns mit ein. Er siegt in Schwachheit durch uns und macht sich selber schwach. Und wer diesen Sieg in Anspruch nimmt, der darf das gerne tun, jederzeit. Und Jesus dafür die Ehre geben. Und das wollen wir auch immer tun. Amen.